SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
Seit dem letzten Herbst bekannt wurde, dass es in Deutschland die rechtsterroristische Vereinigung NSU um Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos gab, geht wieder die Angst um vor einem Erstarken der extremen Rechten. Kompetenzzentren gegen Rechtsextremismus werden gegründet, Sofortgelder für die Prävention bereitgestellt, so auch bei uns im Saarland. Die saarländischen Jugendorganisationen hingegen sagen, sie hätten die Gefahr zu keiner Zeit unterschätzt. Sie kämpften seit Jahren gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung. Wie sie das machen, welche Projekte, welche langfristigen Fördermittel es gibt und was die aktuelle Situation an ihrer Arbeit ändert, das wollen wir heute genauer unter die Lupe nehmen. Außerdem geht es darum zu erfahren, wie groß die Gefahr tatsächlich ist, die von den saarländischen Rechtsextremen ausgeht und mit welchen Mitteln sie arbeiten. Eines Morgens kam er in Springerstiefeln in die Schule, die Haare zu einem Seitenscheitel frisiert, wie saarländische Jugendorganisationen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung kämpfen. Ein Feature von Tiller Fuchs.
Könnt ihr euch einfach kurz melden? Ich gehe rum und sammle die ein. Ich glaube, das ist besser, so wie wir gerade.
Vorbemerkung.
Das fängt so auf der Ebene an. Das sind super, super, super kleine Sachen. Der wiegt zu viel, hat eine seltsame Religion, hat einen dunkleren Teint.
Neunkirchen, 8 Uhr morgens. Im Berufsbildungszentrum in der Parkstraße hat eben ein etwas anderer Schultag begonnen. Das Netzwerk für Demokratie und Courage, NDC, veranstaltet heute einen Workshop zum Thema Vorurteil. Schublade offen, heißt das Motto. Christoph Alt, Teamer vom NDC, beginnt mit ein paar grundsätzlichen Definitionen.
Wenn Menschen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft oder zugeschriebener Kultur benachteiligt werden, dann ist das Rassismus.
Noch sind die Schülerinnen, alles junge Frauen um die 18 Jahre, etwas schüchtern.
Eigentlich hatte ich gar keine richtige Vorstellung heute. Nee, ich konnte mir eigentlich nicht viel jetzt drunter vorstellen.
Doch als Christoph Alt nachfragt, fallen allen Teilnehmerinnen Situationen ein, in denen sie schon einmal mit Vorurteilen konfrontiert waren.
Also ich habe da ganz viele Erfahrungen damit gemacht, weil ich auch dementsprechend nicht so alt aussehe, wie ich eigentlich bin. Bei Bewerbungen so gab es Probleme, dass viele mich abgelehnt haben, nur aufgrund dessen, weil sie das Bild gesehen haben, weil ich da zu jung ausgesehen habe.
Von da ist es nur ein kleiner Schritt zu härteren Vorurteilen, zu Diskriminierung oder Rassismus.
Die Folgen, die daraus entstehen können, aus diesen kleinen Witzeleien, aus diesen kleinen Sachen, sind enorm. Die gehen nicht nur über ein bisschen ausgeschlossen sein und das Alleinsein, was schon schlimm genug ist für die Person. Aber Angstzustände, Suizid, Gewalt und Mord, das sind ganz krasse Sachen.
Präventionsarbeit gehört zu den Hauptaufgaben des Netzwerks für Demokratie und Courage. Die Beispiele, die Christoph Alt anführt, entstammen dem Alltag der Jugendlichen. Doch die Dämonen der deutschen Vergangenheit sind nie besonders weit weg. In einen Stuhl ist ein Hakenkreuz eingeritzt. Die Schülerinnen lachen darüber und werden dann nachdenklich.
Kapitel 1. Nazis gibt es nur im Osten.
Glattrasierte Köpfe, schwarze Sonnenbrillen, hunderte Paar Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln, die über Kopfsteinpflaster stapfen. Diese Bilder kommen einem in den Sinn, wenn man an Neonazis und Rechtsextremismus heute denkt. Meist verorten wir diese Bilder im Osten der Republik, in Dresden oder Leipzig und seit neuestem auch in Jena und Zwickau. Doch Rechtsextremismus gibt es auch bei uns, warnt Alex, der Pressesprecher der Antifa Saar.
Es gibt verschiedene Nazi-Gruppen im Saarland, Kameradschaften, aber auch Parteien wie die NPD oder andere Vereinigungen wie beispielsweise die Hammerskins, die dann eher konspirativ aktiv sind.
Alex ist Student, Ende 20 und schon lange bei der Antifa aktiv. Ehrenamtlich, wie alle Mitglieder. Seinen Nachnamen möchte er lieber nicht nennen, um nicht zur Zielscheibe für hiesige Neonazis zu werden. Die rechte Szene im Saarland hält er für gefährlich.
Man darf nicht vergessen, dass in den letzten 20 Jahren im Saarland jede Menge Übergriffe, Morde, Brandanschläge und so weiter passiert sind. Also erinnert sei nur an den Mord an Samuel Yeboah 1991. Ganz aktuell die Brandserie in Völklingen, der ja auch davon auszugehen ist, dass dort ja ein neonazistischer Hintergrund zu suchen ist. Also wenn Hakenkreuze an irgendwelche Häuser geschmiert werden, die dann angezündet werden, dann lässt es ja schon darauf hindeuten, dass dort jemand eine gewisse Absicht hat.
Auf 100 bis 200 Personen schätzt Alex das Mobilisierungspotenzial der saarländischen Neonazi-Szene. Die Antifa Saar beobachtet regelmäßig rechte Demos und Konzerte, die oft im grenznahen Frankreich stattfinden. So bleiben die Teilnehmer außer Reichweite für deutsche Behörden. Und sie informieren in Flyern über Neonazi-Organisationen, wie beispielsweise die Sturmdivision Saar aus Dillingen. Wichtige Aufklärungsarbeit, die sonst in dieser Form niemand leistet. Doch der Flyer zeigt auch Fotos von Mitgliedern der Sturmdivision, nennt deren Namen und Vornamen. Für die Antifa heiligt der Zweck in diesem Fall die Mittel.
Wir machen das nicht, weil uns die Personen irgendwie nicht gefallen, sondern eben ganz konkret, weil sie sich als Nazis zu erkennen geben. Aus diesem Grund halten wir es für notwendig, sie in die Öffentlichkeit zu ziehen, um eben diese Gruppe ein Stück weit zu schaden, um letztendlich ihre Zerschlagung zu erreichen und natürlich um ganz konkret Menschen vor ihnen ja zu warnen und letztendlich vielleicht sogar schützen zu können, indem sie eben diese Person erkennen und auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
Einige Sturmdivisionsmitglieder auf den Fotos sehen gar nicht wie Neonazis aus. Bomberjacke und Springerstiefel, das seien eben Medienklischees, sagt Alex und erläutert das Jugendprogramm, das die Antifa gemeinsam mit CreSync e.V., der Gesellschaft zur Förderung des kritischen Denkens und Handelns, an Schulen anbietet.
Thema ist beispielsweise Stylecodes, was die extreme Rechte so trägt. Also mittlerweile ist es grundsätzlich ja so, dass Nazis auch erkannt haben, dass das Auftreten mit Bomberjacke und Springerstiefeln relativ schnell zu einer Stigmatisierung führt. Also das sind die bösen Nazis, daran kann man sie erkennen. Somit hat sich über die letzten Jahre auch das Erscheinungsbild deutlich geändert. Dieser klassische Skinhead-Look ist einem sportlichen Auftreten gewichen. Es gibt natürlich immer noch einschlägige Klamottenmarken, zum Beispiel Thor Steiner. Worauf wir aber immer großen Wert legen, ist, dass man nicht nur darauf achten soll, was der Mensch trägt, sondern was er sagt. Nur weil jemand vielleicht einen Anzug anhat und schöne Schuhe, bedeutet das noch lange nicht, dass er eben kein Nazi ist.
Kapitel 2. Auch böse Menschen haben Lieder.
Also ich sag mal, wenn man sich mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigt, und gerade auch bei Jugendlichen, dann ist es ganz häufig das Thema Musik, das sie anspricht. Und da muss man nicht mal auf rechtsextreme Seiten gehen. Ich sag mal, das beste Beispiel ist immer YouTube.
Jörn Dieders arbeitet für das St. Wendeler Adolf-Bender-Zentrum, leitet Workshops und Seminare für Jugendliche, zum Beispiel zum Thema Musik.
Ich probiere mal eins.
Rechtsextreme Musik, wie viele sie sich vorstellen. Laut, gröhlend, aggressiv. Die Band Lanzer steht auf dem Index. Dennoch werden auf dem Musikportal YouTube immer wieder Lieder der Rechtsextremisten hochgeladen und entsprechend kommentiert.
Selbst wenn sich dort bei YouTube strafrechtlich relevante Dinge befinden, was immer wieder der Fall ist. Problem, das kann man anzeigen, aber das Internet ist mittlerweile so groß und so schnelllebig, dass auch letztendlich die Möglichkeiten jeder Staatsanwaltschaft sprengen würde, jedem einzelnen illegalen Song im Internet nachzugehen.
Eine Sisyphus-Arbeit. Aufklärung kann da schon mehr bewirken. Und die hat sich das Bender-Zentrum auf die Fahnen geschrieben. Der St. Wendeler Maler Adolf Bender kam in den 30er Jahren als politischer Gefangener ins KZ. In seinen Bildern spielen die dort gemachten Erfahrungen eine große Rolle. Später arbeitete er mit Jugendlichen, berichtete, klärte auf. Das 1985 gegründete Bender-Zentrum setzt dieses Erbe über den Tod des Malers hinaus fort. Doch seither hat sich einiges geändert an den Strategien der rechtsextremen Szene.
Der Vorsitzende der NPD, Saar, Frank Franz, ist da sehr aktiv. Das hat mir insbesondere eine Schülerin eines Gymnasiums berichtet, dass Frank Franz ja Abiturienten einer saarländischen Schule gezielt über seinen Facebook-Account angeschrieben hat, hat sie eingeladen und wie sie mir berichtet hat, haben das auch einige Schüler angenommen. Es gibt mit Sicherheit dort einige dabei, die einfach jeden adden, weil man jeden addet, der einen auf die Freundesliste setzen will. Und es gibt einige, die spricht es vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise an.
Und wen ich adde, also hinzufüge, der kann meine persönlichen Daten bis zu einem gewissen Grad einsehen. Doch nicht nur via Facebook bekommen saarländische Jugendliche Post von rechts. Die rechtsextreme Musikszene ist ebenfalls sehr aktiv im Saarland und spricht überregional Jugendliche an.
Es gibt auf YouTube ja auch die Musikbeispiele der rechtsextremen Band Jungsturm. Die ist ja aus dem Saarland. Deren Sänger ist eines der führenden Mitglieder der Hammerskins. Da geht es um die Saar. Hier geht es um Stalingrad. Wir können ja mal das jüngste Gericht anmachen.
Ist es hart zu finden, den wichtigen Fort, den Fort.
Manche Alben der Band sind indiziert. Doch auf YouTube kann sie jeder anhören. 43.000 Aufrufe hat dieser Song der saarländischen Band Jungsturm. Und wer einen rechten Song anklickt, der sieht, wie bei YouTube üblich, gleich die ganze Nazi-Musik-Produktpalette am rechten Rand des Bildschirms stehen. Ein weiteres Problem für Jugendliche, aber auch Eltern oder Erzieher: viele rechtsextreme Lieder klingen beim ersten Hören gar nicht extrem, weder musikalisch noch inhaltlich. Man muss schon sehr genau hinhören.
Weißt du, ich nicht mehr schlafen kann.
Erstmal ein ganz unverfängliches Lied. Was bei Sleipner ja ganz häufig irgendwann kommt, ist ein Erklärungsmuster. Es gibt zum Beispiel das Lied Opa, ich vermisse dich. Da kann jeder mitgehen, so irgendwie der verstorbene Opa, dem man nachtrauert, den man für ganz wichtig hielt. Und bei Sleipner kommt dann zum Beispiel immer die Wendung, aber der Opa, der war ja Wehrmachtssoldat im Krieg und es ist ja ganz schlimm, wie wir mit den Wehrmachtssoldaten heute umgehen würden. Das könne ja nicht sein. Und so wird dann hintenrum Ideologie vermittelt.
Und Didas räumt mit einer weiteren Klischeevorstellung auf. Rechtsradikale Musik muss nicht zwangsläufig Rockmusik sein. Es gibt rechten Hip-Hop, rechten Hardcore, den sogenannten Hatecore. Und manche Bands füllen bekannte Melodien mit rechtsextremen Inhalten.
Denn das ist alles nur geklaut. Doch das wird immer Deutschland bleiben.
Was können Jörn Didas und seine Kollegen also tun, um Kinder und Jugendliche von solcher Musik fernzuhalten? Und wie gehen Sie in Ihren Workshops vor?
Ich würde nie mit Jugendlichen arbeiten, um mit einem Musikstück und einem Video einsteigen, sondern da muss natürlich Vorarbeit geleistet werden. Das heißt, eine Auseinandersetzung, was ist Rechtsextremismus heute? Was steckt da ideologisch drin? Dann hört man sich die Musik an, dann geht es darum, wie wirkt die Musik? Findet man das gut? Hat man vielleicht sogar mit dem Fuß mitgewippt?
Und wenn die Jugendlichen die Musik bereits kennen, sie vielleicht sogar mögen?
Viele Jugendliche kennen als Reaktion darauf so den moralischen Zeigefinger. Ich glaube, wenn ich zu Jugendlichen sagen würde, das dürft ihr nicht, dann sind die Schotten unten und dann brauche ich mit Jugendlichen zu dem Thema auch nicht zu arbeiten. Man muss ein Stück weit Offenheit mitbringen und trotzdem natürlich bei gewissen Aussagen auch klar intervenieren und sagen, da verlassen wir gerade so das, was menschenrechtlich akzeptabel ist.
Mit einem Verbot ist es meistens nicht getan, sagt Didas. Aber man kann Jugendlichen erklären, wer die Swing Kids waren und dass die in den 30er Jahren ins Gefängnis mussten, weil sie nicht hören durften, was sie wollten. Weil ein Regime herrschte, wie es viele rechtsextremistische Bands heute fordern. Das bringe die Jugendlichen dann schon ins Nachdenken, meint Jörn Didas.
Kapitel 3. Das war bestimmt wieder ein Türke.
Die haben sich halt in der Grundschule halt über mich lustig gemacht, da ich dann aus anderem Land komme, aus Polen.
Sagen, zurück in dein scheiß Land oder sonstiges und ja, scheiß Ausländer, scheiß Türke, obwohl ich kein Türke bin.
Da haben sie mal gesagt, ja, von wegen ich würde klauen oder ähnliches. Ich habe das einfach ignoriert, habe gesagt, ja, die Deutsche klauen ja auch.
Ne, ich sag entweder noch so einen Spruch Kieferbruch.
Rassistische Äußerungen, Diskriminierungen, rechtsextremistische Parolen. Erschreckend, wie viele Jugendliche im Saarland das kennen. Wie viele selbst schon Opfer oder Zeugen solcher Szenen waren. Seit bekannt wurde, dass es in Deutschland eine mordende rechtsextremistische Vereinigung gibt, hören Öffentlichkeit, Presse und Behörden wieder genauer hin. Geht es doch um Terrorismus, um Gewaltbereitschaft. Doch das eigentliche Problem beginnt viel früher, meint Georg Vogel, Geschäftsführer des Landesjugendrings Saar, einer Arbeitsgemeinschaft von 22 Jugendverbänden.
Das ist ja die Spitze des Eisbergs, wenn wir Nazi-Terrorismus sehen, wenn wir Gewaltakte sehen. Unter der Oberfläche, der alltägliche Rassismus, der ist auch sehr schlimm. Der führt nicht direkt zu Gewalttaten, aber der bereitet den Boden. Im Dorf ist es halt so, dass es Meinungsträger gibt, und die gibt es auch in der Jugendarbeit, die einfach sagen, die Ausländer sind so und so, die Moslems sind so und so, und das negativ konnotieren. Und das sind ganz, ganz wichtige Meinungsträger für unsere Kinder und Jugendlichen. Was die sagen, das übernehmen die. Und da muss ganz viel Arbeit geleistet werden.
Was wollt ihr trinken?
Eine Cola, bitte.
Ja. Ich hätte gerne einen Apfelschorle.
Ja, wie immer. Mandy, Wasser? Gut.
Pilz und Jägermeister.
Gut, endlich mal was Ordentliches.
Gespritztes,
okay.
10 Uhr morgens auf dem Saarbrücker Rastpfuhl. Nein, wir sind nicht beim Frühshoppen, sondern begleiten ein Argumentationstraining des Adolf-Bender-Zentrums gegen Stammtischparolen beim Internationalen Bund in Saarbrücken. 5 junge Erwachsene, alle absolvieren zurzeit ein freiwilliges soziales Jahr, FSJ, sitzen am improvisierten Stammtisch. Der besteht aus 2 zusammengeschobenen Schulpulten und ein paar Stühlen. Die 15 anderen Teilnehmer schauen zu. Jörn Didas, der Workshop-Leiter, spielt den Wirt und heizt die Debatte an.
Habt ihr es schon gehört?
Was denn?
Das Neueste von unten?
Nee.
Haben sie doch dem Uwe von hinten eins nachts über den Schädel gezogen. Und wisst ihr, wer es war? Der Türk um die Ecke. Das war mir so klar.
Ausländer, ist logisch.
Im Stammtischrollenspiel treten 2 Gruppen gegeneinander an. diejenigen, die die Vorurteile äußern und diejenigen, die sie entkräften sollen. Dabei stellt sich schnell heraus, Vorurteile auf den Stammtisch zu packen, ist viel leichter, als sie zu widerlegen.
Aber das sind immer die, die ich in den Medien sehe. Immer sind das die Ausländer.
Ja. Habt ihr schon mal überlegt, dass die Medien das auch verstärken?
Aber die Bild-Zeitung, die denkt sich das doch nicht aus.
Doch Jörn Dieders hat seiner Gruppe Strategien an die Hand gegeben. Erstens, sich verbünden. Zweitens, die anderen zum Argumentieren bringen. Drittens, insistieren. Viertens, argumentative Ausweichmanöver unterbinden.
Bleiben wir mal bitte beim Thema.
Das sind doch meistens die so aggressiv reagieren.
Darf ich dich mal fragen, wie du zu dem Urteil kommst?
Ja, das sieht man doch.
Warum direkt alles gegen Ausländer?
Also ich finde, wer kein Urteil hat oder es nicht richtig begründen kann, den kann man auch nicht glauben.
Ja, das stimmt.
Meinst du?
Ja.
Die 19-jährige FSJlerin Anja setzt die Strategien des Bender-Zentrums schon fast perfekt um. Jörn Dieders ist mit dem Ergebnis zufrieden.
Seht ihr, wenn wir uns das erste Spiel nochmal angucken, habt ihr zumindest das erreicht, dass die sich gestresst gefühlt haben.
Im wirklichen Leben sitzen die jungen Erwachsenen, die meisten hier sind um die 20, zwar eher selten am Stammtisch. Aber was hier geprobt wird, kann überall passieren. In der S-Bahn, im Fußballstadion oder auch im Arbeitsalltag der FSJler.
Was wir jetzt hier gezeigt bekommen haben, ist eigentlich die Art, wie man denkt oder wie Vorurteile entstehen, dass es im Kopf entsteht. Und auf ähnliche Weise entstehen sie halt auch im Alltag und dann wird es halt ernst, weil es richtige Vorurteile sind. Und von daher, denke ich, kann man die Parallelen schon ziehen und hoffentlich dann auch erkennen in seinem eigenen Alltag und was ändern.
Für Anja, die zurzeit ein freiwilliges soziales Jahr im Frankreich-Zentrum der Saar-Uni macht, hat der Workshop funktioniert. Doch warum ist es so wichtig, diskriminierende Sprüche und Vorurteile nicht einfach durchgehen zu lassen?
Da wird es immer noch schlimmer.
Mhm. Hast du ein Beispiel dafür, wenn du sagst, es wird dann immer noch schlimmer?
Wie beispielsweise die Vorurteile gegen Türke oder so. Ja. Also wenn keiner was sagt oder so, wird es immer schlimmer. Wie Beispiel auch mit dem Jude damals halt.
Dieses Vorurteil kann sich dann ja auch steigern, bis, du bringst das Beispiel mit dem Judentum und Nationalsozialismus bis zum Hass.
Kapitel 4. Da werden die Frauen angemacht, die dealen und nehmen Drogen.
Freitagabend im evangelischen Jugendtreff in Lebach. Ali, Rafik und Mehmet drängen sich vor der Dartscheibe. Im Nebenraum zeigt Pascha seinen Kumpels, wie man beim Billard so richtig abräumt. Ali, Rafik, Mehmet und Pascha kommen aus der nahegelegenen Landesaufnahmesiedlung. Ihre Eltern sind Asylbewerber, stammen aus Pakistan, Syrien, dem Iran. Vielleicht werden sie morgen abgeschoben, vielleicht noch 10 Jahre geduldet. Niemand weiß das. Jeden Freitag kommen ihre Söhne im evangelischen Jugendtreff zusammen und treffen dort auf russlanddeutsche und deutsche Jugendliche. Eine manchmal heikle Mischung, sagt Elmar Schützek, Jugendmitarbeiter der evangelischen Kirche Lebach-Schmelz. Deswegen hat er gemeinsam mit einer Kollegin das Projekt Ich, Du, Wir ins Leben gerufen.
Das Hauptanliegen, Begegnung zu schaffen, da wir gemerkt haben und die Jugendliche untereinander auch gemerkt haben, es gibt jede Menge Vorurteile gegenüber Menschen aus der Landesaufnahmesiedlung. Da kann man nicht alleine hingehen, die machen alle Frauen an, die kiffen, die dealen.
Die 16-jährige Katharina schaut rüber zu Ali, Rafik und Mehmet, die immer noch die Dartscheibe belagern. Früher hätte sie ihnen gegenüber schon Vorurteile gehabt, gibt sie zu.
Also ich glaube, die Vorurteile, wenn man durch die Landeswohnsiedlung fährt, die kommen dann von ganz alleine. Also das fällt auf, halt, dass das eigentlich ziemlich arme Leute sind. Stehen halt viele Einkaufswagen und Müll und ja, es sieht halt alles sehr schmutzig aus und auch, dass sich die Leute eigentlich nicht so richtig drum kümmern würden, die dort wohnen.
Im vergangenen Jahr hat Katharina am Projekt Ich, Du, Wir teilgenommen, zusammen mit einigen Mitschülern vom Geschwister-Scholl-Gymnasium. Außerdem waren Jugendliche aus der Landesaufnahmesiedlung dabei und russlanddeutsche Jugendliche. Einige Wochen lang traf sich die Gruppe, 15 Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren, jeden Samstag. Dann gingen sie gemeinsam essen, klettern oder in die Eishalle, erzählt Elmar Schützek.
Beim Klettern fehlen halt andere Qualitäten wie in der Schule, so dass da jeder mal glänzen konnte. Also es haben sich Freundschaften gebildet und das hat auch so einen Multiplikatorfaktor gehabt, dass andere sagen, guck mal, die unterhält sich jetzt auf einmal mit denen, so schlimm können die ja gar nicht sein.
Vorurteile gab es vorher auch von der anderen Seite, räumt die 17-jährige Russlanddeutsche Antonia ein, die auch beim Ich-Du-Wir-Projekt dabei war.
Also ich hatte im Gegenteil eher Vorurteile gegen die vom Gymnasium, obwohl ich selber auf dem Gymnasium bin, aber ich habe die immer eher so als Streber eingeschätzt. Dann habe ich viele Leute auch kennengelernt und hatte viel Spaß mit denen und auch jetzt mit der Katharina, wir sind jetzt richtig gute Freunde geworden. Man merkt, dass viele Vorurteile überhaupt gar nicht sich bewahrheiten. Heißt das so?
Im Schuljahr 2012-2013 läuft das Projekt Ich, Du, Wir erneut an. Es ist wichtig geworden für die Jugendarbeit der Evangelischen Kirche in Lebach und für die Jugendlichen der Gemeinde.
Kapitel 5 – Wenn die Politik versagt.
Eines Tages kam er in Springerstiefeln zur Schule, die Haare zu einem Seitenscheitel frisiert. Ein Satz, der über Uwe mundlos geäußert wurde, jenen Professorensohn, der als Jugendlicher plötzlich auf die rechte Bahn geriet, zum Terrorist und Mörder wurde. Wieso wird jemand rechtsextrem? Nazi-Aussteiger Manuel Bauer erzählt uns seine Geschichte am Telefon.
Ursprünglich komme ich aus einem kleinen Ort namens Polwitz und Troger war die nächstgrößere Kreisstadt. Was war das für ein Leben? Also es war eigentlich gang und gäbe, dass man überall Jugendgruppen gesehen hat, die eben halt mit Springerstiefel rumgerannt sind. Also praktisch die Glatzen, wir Glatzen, haben eigentlich dominiert. Von daher war es auch für Jugendliche schwierig, die nicht in diese rechten Szenen gehörten. Die hatten arge Probleme. Es gab da viel Schlägereien. Es war schon ein sehr aufregendes, aber ziemlich auch gewaltbereites Leben damals.
Am Anfang war Manuel Bauer ein Mitläufer. Er tat das, was 1989-90 fast alle in seinem sächsischen Heimatdorf taten. Die Mauer war gefallen, Manuel Bauers Eltern arbeitslos. Überall im Dorf hingen Plakate der DVU und der NPD, erinnert er sich. Bald gründet Bauer seine eigene Neonazi-Truppe, den Bund arischer Kämpfer, und rekrutiert über 20 Mitglieder. Man trifft sich zum Reden, zum Hetzen, zur Kampfsportübung. Und manchmal, erzählt Bauer, wurde es ernst.
Ja, was haben wir da gemacht? Wir haben natürlich manche Antifas oder Punks zur Wohnung gestürmt oder eine kleine Dönerbude angebrannt. Dann hatten wir auch eine türkische Hochzeit gestürmt. Ja, und dann letztendlich habe ich einen homosexuellen Geschäftsführer erpresst.
Manuel Bauer erzählt die Geschichte nicht zum ersten Mal. Seit er 2003 aus der rechten Szene ausgestiegen ist, hält er Vorträge in Schulen, ist zu Gast in Talkshows, gibt Interviews. Im März wird er im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus nach Saarbrücken kommen, um mit saarländischen Schülern zu diskutieren, sie zu warnen. Ausgestiegen ist Manuel Bauer mit Hilfe der Organisation Exit Deutschland. Zuerst habe er das Angebot nur angenommen, um seine Haftzeit zu verkürzen, gibt der 32-Jährige zu. Doch dann habe er zugehört und begriffen,
dass ich so gut wie meine ganze Jugendzeit falsch gelebt habe.
Ein großes Problem sieht Manuel Bauer im Einsatz von V-Leuten. Gerade mal 10% von ihnen seien vertrauenswürdig, der Rest zu verwachsen mit der Szene. Doch die große Gefahr für Jugendliche liegt woanders, sagt Manuel Bauer. Und auch das werde er im Saarland predigen. Am gefährlichsten sei es, wenn es kein Freizeitangebot für Jugendliche gäbe und sich andere das Vakuum zunutze machten.
Wenn da jetzt so ein NPDler kommt und sagt, Mensch, wir haben nicht viel Geld, aber rotten wir uns zusammen. Wir mieten uns einen alten Kuhstall an oder bauen uns eine kleine Hütte, Holzhütte, wo wir dann halt was unternehmen, wo wir dann mal rausgehen am Wochenende, mal was Schönes grillen, eine kleine Radtour machen. Und das spricht die Jugendlichen an, wenn die Politik dort versagt hat, wenn die nicht vor Ort ist, die etablierten Parteien. Man fällt auch nicht mit der Tür ins Haus und sagt, Mensch, wir sind von der NPD. Das kann eben halt der bekannte Nachbar sein oder Busfahrer, den jeder mag, weil er immer freundlich ist. Ja, man wählt nicht direkt die NPD oder gibt es nicht die NPD, sondern einfach nur den bekannten guten Menschen halt.
Kapitel 6 – Geld gegen Rechts.
Und im Saarland? Gibt es bei uns genügend Projekte gegen Rechts? Nein, sagt Mike Kirsch, der Vorsitzende des Netzwerks für Demokratie und Courage im Saarland.
Ich glaube, es ist schwierig, weil die Fördersituation sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, es werden eigentlich immer nur einzelne Projekte gefördert, keine Institutionen, die über längere Zeit präventive Arbeit machen.
Im November 2011 stellte der saarländische Landtag 100.000 Euro als Hilfe für Projekte gegen Rechtsextremismus zur Verfügung. Ein Strohfeuer, sagen viele Jugendorganisationen. Und das Hauptproblem bliebe die rein projektbezogene Förderung durch das Land. Dagegen wehrt sich Ernst Rudolf Ollinger, Leiter der Stabsstelle Chancen für Kinder im saarländischen Sozialministerium, der sich nach wiederholter Anfrage unseres Senders am Telefon äußert. Die Zuschüsse des Landes unterlägen den für 12 Monate geltenden Haushaltsplänen, so dass die Anträge jedes Jahr neu gestellt werden müssten. Wie viel Geld das Land jährlich für Projekte gegen Rechts zur Verfügung stellt, lässt sich schwer bilanzieren. Auf ca. 1,8 Millionen Euro beziffern sich diverse Förderungen. Darunter allerdings allein 1,5 Millionen Euro für die sogenannten Schoolworker, die sich nicht vorrangig mit Rechtsextremismusbekämpfung befassen. Eine Strategie in der Präventionsfinanzierung verfolgt das Land offenbar nicht. Viele Jugendträger monieren hier das Gießkannenprinzip. Jugendarbeit ist zwar Sache der Kommunen, wie das saarländische Sozialministerium zu Recht anmerkt, doch die finanzieren Einrichtungen und haben kaum Geld für Projekte gegen Rechtsextremismus. Die müsste schon das Land zum Schwerpunkt erklären und entsprechend finanzieren. Ob es die 100.000 Euro zusätzlich vom Land auch 2013 geben wird, vermag momentan niemand zu sagen. Georg Vogel, Geschäftsführer des Landesjugendrings Saar, hofft, dass es weitergeht.
Bei den Aktionen gegen Rechtsextremismus muss man immer genau hinschauen, ist gerade was passiert? Wird ein Betrag nur deshalb eingesetzt, um in den Medien vorzukommen, oder will man wirklich nachhaltig was erreichen? Also wenn 100.000 Euro im saarländischen Landtag beschlossen werden, ist das eine gute Sache, weil das Geld brauchen wir dringend. Aber da darf es nicht bestehen bleiben, weil die 100.000 Euro sind spätestens in 12 Monaten ausgegeben. Und dann wird dann alles wieder dicht gemacht, wartet man auf die nächste Aktion. Wir brauchen strukturelle und Regelförderung und wir brauchen einen Plan.
Solange es keine Regelförderung und keinen Plan gibt, arbeiten viele Jugendorganisationen mit Ehrenamtlichen gegen Rechtsextremismus. Mit Menschen wie Christoph Alt, Teamer des Netzwerks für Demokratie und Courage.
Ich glaube, das Ziel an unserem Projekt Hagen kann nicht sein, aus Nazis gute Menschen zu machen. Was wir machen wollen, ist hinterfragen, ist sensibilisieren, ist Möglichkeiten an die Hand geben. Meine positivste Erfahrung, die ich jemals hatte, war, ich hatte einen Schüler in einem Projekttag, der aus einer rechten Ecke argumentiert hat, immer gesagt hat, ja, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg und so weiter, diese Sachen, die man kennt. Und dann hat aber immer mitdiskutiert und am Schluss hat er eine Auswertungskarte mir in die Hand gegeben, persönlich, damit ich wusste, es war von ihm, wo dann draufsteht, die Leute haben mir die Augen geöffnet. Und wenn wir so weit kommen, dass wir das bei einem Jugendlichen hinkriegen, ich glaube, dann haben wir absolut einen super erfolgreichen Tag hingelegt.
In unserer Reihe Land und Leute hörten Sie, wie saarländische Jugendorganisationen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung kämpfen. Ein Feature von Tilla Fuchs.